Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Anke.
Hallo, liebe Claudia.
Wo bist du?
Ja, genau, Fragen natürlich. Es geht mir gut und ich nehme Podcast auf und sitze im Büro am Schreibtisch und schaue, oh Wunder, in den Wald. Und übrigens, meine kleine Wünscheweide geht schon wieder kaputt, falls es irgendjemand interessiert. Oh. Jedes Jahr kriegt die irgendeinen Pilz, ich weiß es nicht. Das heißt, die wird jetzt bald ihre Äste wieder verlieren durch mich und dann wächst sie wieder.
Du guckst genau drauf, also ja. Um das vielleicht anderen zu erklären, du guckst ja in den Wald und vorne, das sieht so reizend aus, steht so eine kleine Weide.
Ja, die Wünscheweide, die habe ich mal gekriegt von einem Kurs, der bei mir Fachkraftqualifikation war das, und die haben wir einen kleinen Baum geschenkt, da waren lauter gute Wünsche, haben die dran gehängt, mit auf so Herzchen geschrieben, so schön, und deshalb heißt die Weide Wünscheweide.
Ich habe das nämlich schon mal gegoogelt, Anke. Ich habe Wünscheweide geguckt, ohne Scheiß. Weil du hattest das mal erzählt. Und du hast dann immer gesagt, und immer wenn man gesagt hat, ja, da steht doch deine kleine Trauerweide, so du so, ja, die Wünscheweide. Ja. Und ich so, oh mein Gott, ich kenne diese Spezies gar nicht, und habe gegoogelt, aber ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich es mir noch mal genauer angeguckt, weil du mal irgendwo ein Bild hattest mit deinem Ausblick aus dem Fenster. Ja. Und ich so, ich könnte schwören, das ist eine Trauerweide. Ja. Aber wieso sagt Anke immer Wünscheweide? Ja. Danke für diese Erklärung, jetzt weiß ich, jetzt kann ich ruhig schlafen.
Ja, also es ist aber auch keine Trauerweide, ich weiß gar nicht, was es für eine Weide ist, das ist die Wünscheweide. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Wie geht's dir, wo sitzt denn du heute? Bist in Kroatien?
Also nein, wir sind so furchtbar langweilig, Anke. Wir sind immer da, wo wir immer sind. Also ich bin nicht in Kroatien, ich bin in Düsseldorf. Ich sitze im Bett und nehme den Podcast auf. Ein Ort, wo man doch gerne arbeitet, also podcasttechnisch. So.
Du auch sonst. Oh mein Gott. Wir reden uns gerade schon um Kopf und Kragen und haben gerade angefangen. Ich wusste ja, dass du im Bett sitzt, und ich wollte, dass du dir sagst, dass das uns die Zuhörenden auch alle wissen. Also Claudia sitzt im Bett. Wir wollen nicht wissen, was du anhast, weil das ist ja auch schön. Letztes Mal hatte ich...
Ich bin komplett angezogen.
Alles, ja, das kannst du jetzt locker sagen, gell? wir werden es nie erfahren, und das ist ja auch schön. Und ich bin ja immer noch sehr erfreut, dass wir das Ganze ohne Bild machen. Das ist so entspannt.
Finde ich auch sehr entspannt.
Ja, total.
Es würde mir tatsächlich Stress machen, obwohl ich ja gesagt habe, ich finde mich total schön morgens, wenn ich in den Spiegel gucke. Mhm. Aber nee. Ich finde das super, dass wir das ohne Bild machen. So, jetzt mal Kontinenz. Ja. Und wir fangen an mit unserem Thema heute. Aber jetzt können sich die Leute ungefähr vorstellen, wie es vor und nach dem Podcast hier so bei uns ist. Also immer sehr lustig.
Ja.
Auf jeden Fall, wir haben Spaß.
Wir machen mal Outtakes. So heißt es doch, oder? Genau. Wenn man so diese peinlichen Dinge, die man vorher und nachher sagt, die kannst du mal zusammenschneiden, und das machen wir so an den 4 Adventssonntagen, würde ich sagen, kriegt man immer.
Ja. Damit man was zu lachen hat am Advent,
ja, weil bevor bei unserem Familie kommt. Ja, genau. jetzt schauen wir mal. Wir haben uns nämlich für heute ein Thema ausgesucht. Ja. Und es ist... Mal gucken, ob das was ist. Auf jeden Fall ein leuchtendes Thema, aber vielleicht nicht unbedingt das Witzigste.
Wir wollen heute über Vergebung sprechen. Und für mich ist Vergebung mittlerweile wirklich das absolut wichtigste und zentrale Thema. Erst seitdem ich angefangen habe zu vergeben und wirklich zu vergeben, merke ich, dass ich wirklich mein Leben immer mehr selbst bestimme. Und das ist so ein wichtiges Tool und gibt mir so wahnsinnig viel Energie, dass ich total gerne darüber spreche. Und ich würde vielleicht direkt mit einer Sache starten, die mir sofort in den in den Kopf kommt, wenn das in Ordnung ist, Anke.
Ja, unbedingt.
Und zwar, wenn man Vergebung sagt, dann haben die meisten Menschen, und ich hatte das früher in der Tat auch, die Idee, ach so, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert ist, dann muss ich quasi dem anderen vergeben, dass das passiert ist. Also, dass derjenige oder diejenige das getan haben. Und das mal wirklich vorweg, das hat damit nichts zu tun. Vergebungsarbeit ist eine innere Arbeit. Es mache ich nur in mir und für mich. Das hat mit dem an, also für mich, also wir reden ja immer nur über unsere Erfahrungen mit den Dingen, die im Außen sind. Also es ist ja meine subjektive Idee und Meinung dazu und was ich damit mache. Es passiert etwas in mir. Ich vergebe für mich, damit ich in mir Ruhe finde und nicht, damit ich dem anderen irgendetwas verzeihe oder sage, hier, jetzt ist alles gar nicht so schlimm, was passiert ist. Das hat damit nichts zu tun.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das sagst und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen dabei bleiben. Du hast es schon gesagt, dass im Prinzip ist Vergebung eine Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie. Ja. Und du kennst dich auch ganz gut aus mit Traumapädagogik und ich denke mal, dass in dem Bereich Vergebung eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn du wieder irgendwie inneren Frieden kriegen willst. Und ich glaube, bei Vergebung ist es eben auch wichtig, dass man schaut, es hat mit Vergessen auch nichts zu tun. Also was passiert ist, ist nicht vergessen.
Nee.
Da gibt es auch diesen, das gibt es auch, glaube ich, so ein Sprichwort. Ich weiß aber nicht genau, wie es heißt. Von wegen, ich kann dir vergeben, aber nicht vergessen, was du getan hast. Wenn du Vergebung mit jemand anderem ist. Dann geht es auch darum, von wegen, es gibt dir halt einfach, also wie wieder Freiheit, wenn du jemandem vergibst, wahlweise. Man kann ja nicht nur anderen vergeben. Ich finde, Vergebung hat auch ganz, ganz viel mit Selbstvergebung zu tun. Ich glaube, wir brauchen mal ein Beispiel. Hast du ein Beispiel?
Ja, ja, also da fällt mir mit Sicherheit sofort ein Beispiel ein. Ich habe jetzt gerade noch was im Kopf. Und zwar ist es ja so, dass ich vergebe, weil ich möchte selber verantwortlich sein für das, was ich fühle. Mhm. Ich möchte nicht, dass länger andere Menschen oder das Außen verantwortlich ist für das, was ich fühle. Mhm. Deswegen Vergebung. Aber wir gehen da gleich auch noch tiefer ein.
Ja.
Du wolltest jetzt ein Beispiel.
Nee, ich wollte sagen, dass wir, wenn es um Vergebung geht, da müssten wir nachher wenigstens mal ganz kurz über die Themen Scham und Schuld sprechen, weil das hat ja damit viel zu tun. Aber mach mal dein Beispiel.
Zum Beispiel, ich habe einen Freund, bin in einer Liebesbeziehung und derjenige betrügt mich. Und ich bin also richtig mies auch und keine Ahnung. Und ich bin richtig, richtig fertig deswegen und komme auch aus dieser Gedankenspirale überhaupt nicht raus. Mhm. Mittlerweile sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre vergangen. Und irgendwie bin ich immer noch im Gedanken daran, was dieser Typ mir da damals angetan hat.
Ja.
Jetzt geht es nicht darum, dass ich sage, ach ja, ich vergebe dem, ist ja alles gar nicht so schlimm, sondern ich gucke, was löst es in mir aus? Mhm. Also in mir entsteht ja ein Gefühl, zum Beispiel Traurigkeit, zum Beispiel ich werde nicht gesehen, ich bin hintergangen worden. Mhm. Und. Und dahinter ist ja auch ein Bedürfnis, was ich erfüllt haben möchte und immer noch glaube, dass dieser Typ mir das erfüllen müsste, beziehungsweise dadurch, dass er es mir nicht erfüllt hat, ich mich ja so scheiße fühle. Jetzt ist natürlich meine komplette Energie ja da gebunden, die ich ja überhaupt nicht für andere Dinge zum Beispiel glücklich werden zur Verfügung habe. Und wenn ich jetzt dahin gehe, dass ich in mir diese Dinge gut versorge, dass ich in mir gucke, was ist da irgendwie noch bedürftig, was kann ich nachversorgen, wie, und da sind wir wieder beim Thema Selbstvergebung, da kommen wir gleich auch noch zu, weil das spielt unmittelbar miteinander zusammen, und dann kann ich hingehen und sagen, das, was du getan hast, das ist überhaupt nicht gut. Aber ich möchte nicht mehr mit dir in dieser Verstrickung sein. Ich möchte nicht mehr diese ganze Energie an dich geben. Mhm. Und dann gebe ich das quasi zurück. Bleib du mit dem, was du gemacht hast, da. Und ich hole mir quasi meine Lebensfreiheit wieder zurück. Und eigentlich, was gibt es denn Besseres als selber, also das ist ja auch, also wenn derjenige dann sieht, ach guck mal, die ist heute total glücklich und führt ein super Leben, hat vielleicht einen neuen Partner gefunden oder so, das ist doch eigentlich eine viel bessere Rache, als die ganze Zeit demjenigen noch Energie zuzuschustern. Das ist, fühlt sich im Grunde genommen, es ist ja wie eine innere Wunde, die immer offen bleibt durch die Gedanken, die ich an den anderen binde. Und diese Wunde kann nicht heilen. Und wenn dann im Hier und Jetzt irgendjemand kommt und in diese Wunde greift, dann tut mir das weh. Und dann schlage ich um mich und dann will ich das nicht zulassen. Dann wird es auch schwierig vielleicht mit neuen Partnern, weil ich Angst habe, dass ich wieder verletzt werde, weil diese Wunde ja da ist. Mhm. Wenn ich diese Wunde aber heilen lasse, dann tut das nicht mehr weh, wenn da jemand reinfasst, dann spüre ich zwar noch, ah, da ist was, aber es tut nicht mehr weh. Und das ist im Grunde genommen der Moment, wenn man merkt, dass Vergebungsarbeit funktioniert hat. Und zwar, das ist dann wie so ein Schnitt, den man hat, wo vielleicht eine Narbe entsteht und diese Narbe spüre ich, wenn ich drüber streiche, aber sie tut nicht mehr weh. Es erinnert mich daran, was war, aber es tut nicht mehr weh. Und das ist für mich gelungene Vergebungsarbeit.
Das ist ein schönes Bild mit der Narbe und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Vergeben macht ja nicht Dinge ungeschehen. Und du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Vergebungsarbeit. Das ist nämlich Arbeit. Das ist als allererstes mal eine Entscheidung, ob ich überhaupt bereit bin zu vergeben. Und dann gibt es ja verschiedene Schritte, da können wir ja vielleicht auch noch drüber sprechen. Ich glaube, du hast aber auch gesagt, es ist vielleicht eine viel bessere Rache, wenn dann dieser Ex-Typ sieht von wegen, boah, jetzt ist sie wieder glücklich. Ich glaube aber, dass Rache gar nicht mehr wichtig ist, wenn man vergeben hat. Nee. Also wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann kann ich den anderen, das hast du auch schon gesagt, kann ich dann bei sich lassen. Und ich glaube, was da einfach auch wichtig ist, ist dieses Selbstvergeben. Und da ist ja auch die Frage von wegen dieses Schuld. An was bin ich denn schuld? Und gerade wenn es um Betrügereien geht, da ist ja oft die Frage von wegen, es hat ja, also das denken manche Menschen, dass sie auch einen Teil der Schuld daran tragen, wenn irgendwas nicht funktioniert in Beziehungen. Und ich glaube, da muss man mal hinschauen, von wegen eben Scham und Schuld. Das ist ja auch in Eltern-Kind-Beziehungen ganz, ganz oft. Ne? Wenn Eltern sich Kinder oder auch bei den Fachkräften, wo auch immer, also wenn man sich nicht so verhält, wie man von sich möchte, dass man sich verhält, dann kommen ja oft so Scham- und Schuldthemen. Und da, glaube ich, muss man unterscheiden, weil Scham, das ist was das eigene Selbst ja im Prinzip betrifft, wo man sich denkt von wegen, boah, bin ich wieder peinlich. Also da stellt man sich selbst total in Frage. Deswegen haben ja Kinder ganz junge Kinder haben ja noch kein Schamgefühl, weil die stellen sich nicht in Frage. Und Schuld, geht's ja eher um ein ganz konkretes Verhalten, von wegen, ich habe einen Fehler gemacht und fühle mich jetzt schuldig. Und da, glaube ich, müssen wir nochmal hinschauen, weil wir können ja Kinder zum Beispiel beschämen, in denen wir ihnen das Gefühl gegeben, dass sie nicht, dass sie nicht richtig sind. Das ist ja das, wo wir so oft drüber sprechen, was bei Kindern eben oft passiert. Und dann entwickeln nämlich Menschen, meistens eben Kinder, und es zieht sich dann durch bis ins Erwachsenenalter, dann haben die einfach Angst vor Beschämung und haben Angst, ausgegrenzt zu werden und eben nicht dazu zu gehören. Und Schuld ist ein bisschen was anderes. Schuld kriegt man, also entsteht meistens dadurch, dass man gegen Normen verstößt oder Regeln. Oder zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir uns um 7 Uhr zum Podcast verabreden und es kommt, du würdest es vergessen oder ich würde es vergessen, dann würden wir uns sehr wahrscheinlich schuldig fühlen, weil unser moralisches Gewissen uns sagt, von wegen, wir müssen pünktlich sein, wir wollen pünktlich sein. Und diese Normen und Regeln sind natürlich jetzt wieder sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt, wie man sozialisiert ist und so weiter. Und da, glaube ich, müssen wir schon schauen, weil es geht eben auch oft darum, von wegen, kann ich mir verzeihen, wenn ich mich schuldig fühle, und kann ich mir auch verzeihen, wenn ich mich schäme? Wahlweise, wo setze ich denn da an? Einmal ist es ja, wie gesagt, eine Handlung, und einmal ist es ein ganz tiefes Infragestellen meines Selbsts. Wir versuchen ganz oft, ganz schnell Scham und Schuld wieder loszuwerden, aber wir brauchen diese Gefühle, die sind total nützlich, weil wir brauchen die, um uns selbst zu kontrollieren und auch um unsere Handlungen zu steuern. Also im Prinzip schaffen wir es nur durch Schuldgefühle zum Beispiel, dass wir es schaffen, in einer Gruppe zurechtzukommen, weil da gibt's halt Regeln und Normen, und ganz ohne wird's nicht laufen. Also könnten Menschen in Gruppen einfach nicht zusammenleben. Jetzt geht's eben drum, von wegen, wie geht man denn jetzt mit anderen Menschen um, die Scham oder Schuld auch zeigen, oder mit sich selbst natürlich auch. Und im Prinzip entsteht aus einer Schuld heraus auch sowas wie Mitgefühl. Und das wollen wir natürlich haben, wenn wir in einem sozialen Verbund leben, dass wir miteinander mitfühlen und uns dementsprechend auch verhalten. Gewaltfrei zum Beispiel oder gewaltbewusst.
Ich habe dir jetzt sehr, sehr aufmerksam zugehört, und ich finde, dass du da sehr, sehr viele Aspekte jetzt zusammengebracht hast. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme mit dem Pünktlichsein morgens zum Podcast. Nehmen wir mal an, wir sind verabredet und du versetzt mich. So, dann würde wahrscheinlich in mir so etwas wie Scham, Traurigkeit aufkommen, und es würde in mir ein Gefühl auslösen von, ja, ich suche Fehler immer gerne bei mir. Also bei mir wäre es dann gar nicht mal so sehr die Wut darauf, dass du nicht da bist, sondern die Wut über mich. Ich scheine nicht gut genug zu sein, oder ich scheine nicht wichtig genug zu sein, dass du um 7 Uhr daran denkst, an den Podcast denkst.
Ja, du würdest denken von wegen, du bist mir nicht wichtig genug. Ja, genau. Aber nur wenn du mich nicht gut kennst, oder?
Ja, natürlich. Also klar, wenn ich dich kenne, habe ich Referenzerfahrungen gemacht, und an diese Referenzerfahrung kann ich mich erinnern.
Genau.
Das ist aber etwas, was ich wirklich aktiv machen muss. Mein erster Impuls ist dann, ich bin nicht wichtig genug. So. Und wenn wir jetzt mal dabei sind, was jetzt die Vergebung für sich selber angeht. Also, du hast eben gesagt, Schuld und Scham, dass das natürlich ganz wichtige Gefühle sind, damit wir überhaupt in unserer Umgebung erkennen, worum geht es und wie verhalten wir uns. Und das sehe ich auch so. Was das Problematische ist, und das ist ja auch aus der Traumaforschung bekannt, ist, wenn dieses Gefühl zu übermächtig wird, wenn dieses Gefühl anfängt, mein Leben zu bestimmen. Das heißt, wenn du um 7 nicht beim Podcast bist und ich bin dann darüber traurig oder was auch immer für ein Gefühl da. Es ist ja egal. Wir sind ja auch bunt. Es hören viele Leute zu. Jeder reagiert anders. Nehmt einfach euer Gefühl, was dann käme. So, dann bin ich jetzt, weiß ich nicht, 40 Sekunden sauer auf Anke oder denke mir so, ach, was das denn? Oder ich fühle mich 40 Sekunden nicht wertvoll genug oder. Und was mache? Und dann bin ich aber wieder handlungsfähig. Und dann mache ich dann, rufe die Anke an und frage, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja. Warum bist du nicht da? Und dann ist der Drops gelutscht. Bleibe ich aber in dieser Schleife hängen, dann ist es etwas, wo ich wirklich hingucken darf, weil dann ist das Gefühl von Scham oder Schuld nicht mehr in dem Moment zuträglich, weil es nämlich auch, dann sage ich, na, ich rufe die Anke doch nicht an, weil ich könnte die ja nerven, und dann will die erst recht keinen Podcast mehr mit mir machen und dann dies und dann das.
Ja, genau.
Und dann dahinter steckt ja was. Also ich meine, wir können sowas alles ja hier im Podcast nur im Schnelldurchlauf abklamusern, aber wir haben ja auch, wir treffen uns ja auch mit Menschen, wir arbeiten mit Menschen, und da gehen wir ganz intensiv in diese Geschichten rein. Das, was wir jetzt mal kurz ankratzen, würden wir jetzt in einem Treffen oder ne, wenn wir zusammen sind, auch ganz intensiv machen. Aber dann ist es so, dann kommt da ein Gefühl, nämlich das Gefühl von, oh, ich bin wertlos. Und dahinter steckt das Bedürfnis der Dazugehörigkeit. Und du hast eben was so Wichtiges gesagt, dass Kinder oft, dass die vielleicht irgendwie lernen oder suggeriert bekommen, du bist nicht wichtig genug. Ja. Und dann speichert sich das ab bei mir auf meiner Festplatte, auf meinem Betriebssystem. Und dann kommt dann irgendwann die Anke, wenn ich schon längst über 50 bin und ist zum Podcast nicht da. Und bei mir wird aber dieses Gefühl des, ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig.
Genau, ja, genau, das passiert ja. Und im Prinzip, so wichtig wie Scham- und Schuldgefühle sind, sie haben, im Prinzip brauchen wir sie und sie sind nützlich. Aber, ganz, ganz großes Aber, sie haben dann einen negativen Einfluss, wenn sie übermäßig auftreten und wenn sie unseren ganzen Alltag beeinträchtigen, wenn wir zum Beispiel verschiedene Situationen aus Angst vermeiden. Würdest du mich zum Beispiel nicht anrufen dann und würdest sagen, von wegen du Anke, was ist denn mit dir los?
Ja.
Dann würdest du wahrscheinlich die ganze Zeit drüber grübeln, von wegen, ob du einen Fehler gemacht hast, irgendwas Blödes gesagt hast und jetzt bin ich sauer auf dich und so weiter. Und vielleicht hätte ich einfach nur vergessen, mir einen Wecker zu stellen. Und würdest du dann anrufen und würdest sagen, Anke, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Könntest du mich aber auch triggern? Und dann von wegen, was stimmt denn bei dir nicht? Dann könnte ich denken, von wegen so, oh mein Gott, ja genau, was stimmt denn bei mir eigentlich nicht? Weil jetzt hat es die Claudia gemerkt, dass da irgendwas irgendwie nicht so ganz sein soll, wie ich es denn gern hätte. Und jetzt mag sie mich vielleicht nicht mehr und jetzt mag sie mit mir eigentlich keinen Podcast mehr machen. Und dann könnten wir uns beide so in unsere Unsicherheiten verstricken. Und dann wäre irgendwie würde die Stimmung irgendwann kippen. Wir würden uns immer weniger vertrauen. Und es könnte sein, dass wir dann sagen würden, nee, also unter den Bedingungen, dass ich mich auf dich nicht verlassen kann und du mich nicht mehr magst, sollten wir auch keinen Podcast mehr machen. Wir machen natürlich weiter mit den Podcasts.
Genau, wir beruhigen mal alle an dieser Stelle. Alles ist gut. Das ist nur eine fingierte Geschichte.
Genau. Und man weiß zum Beispiel, dass diese Grübeleien über eigene Fehler und auch Grübeleien, die dann wieder in eine Scham führen, von wegen dieses Ich bin nicht in Ordnung, weil aus einer Schuld kann natürlich auch eine Scham werden, das ist schwierig. Und dann sind es Menschen, die einfach sehr schnell Angsterkrankungen entwickeln oder Süchte natürlich, nicht selten Depressionen. Und es sind Menschen, die ganze Zeit unsicher durch ihr Leben laufen und sie vermeiden vielleicht sogar bestimmte Situationen. Also in unserem Fall würden wir es vermeiden, dass wir uns wieder in einem Podcast treffen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir da genauer hinschauen und uns überlegen, wie kann man denn mit verschiedenen Situationen umgehen. Und die Idee von wegen, dass bei mir was nicht stimmt, wenn ich zu spät komme, die ist ja in deinem Kopf.
Genau. Und da sind wir ja wieder dabei.
Genau.
Wenn ich jetzt, und jetzt nochmal bei der Vergebung, bei der Selbstvergebung. Jetzt habe ich für mich irgendwie dieses, ich fühle mich nicht gut, ich bin es nicht wert und hin und her. Mhm. Da gibt es eine wunderbare Methode, die 6 Schritte der Vergebung von Diederik Wolsack, die wo man...
Ich kenne den übrigens auch nicht. Ich weiß nur, dass du Schritte der Vergebung hast. Also die darfst jetzt mal alle erzählen und ich kann die Fragen stellen. Ich habe das nämlich, ich hätte es ja googeln können.
Also ich krieg's jetzt gar nicht wahrscheinlich so zusammen. Ich bräuchte da jetzt, müsste dann nochmal, um ganz korrekt zu sein.
Nein, es geht ja jetzt, da geht's gar nicht, glaube ich, drum. Es geht jetzt einfach mal drum, dass man so ein Stück weit schaut. Mir ist wichtig, dass jetzt nicht rüberkommt von wegen, also vergeben und vergebe ich halt schnell. Das ist nicht eine schnelle Geschichte.
Ich würde das gerne noch auflösen, weil genau danach geht er, dass er sagt, Was ist da an Gefühl da? Und was stecken denn da für Gedanken an dich selber? Was sind da für Gedanken über dich selber drin? Und wenn ich jetzt sage, ich bin es nicht wert, dann nehmen wir das und überlegen, ob das heute im Hier und Jetzt wirklich, wirklich so ist und stimmt. Mhm. Bin ich wirklich wertlos? Woran kann ich das denn festmachen? Und das stimmt ja nicht und das kriege ich ja mit, dass das nicht ist, dass das nicht wahr ist. Und sich selber zu vergeben, dass man so viele Jahre, in meinem Fall Jahrzehnte, wirklich geglaubt hat, dass ich wertlos bin. mir das zu vergeben, weil es bringt ja dann auch nichts zu sagen, naja, ich denke immer schlecht über mich und deswegen ziehe ich diese Dinge an oder so, sondern dass ich mir vergebe, weil es nämlich nicht wahr ist. Es stimmt nicht. Es ist irgendwann mal zu mir gekommen durch Menschen in meinem Leben, die mir das suggeriert haben. Ich habe diesen Glaubenssatz über mich abgespeichert und habe den über Jahrzehnte geglaubt. Den loszulassen und mir gleichzeitig keinen Vorwurf zu machen, dass ich das über mich geglaubt habe, das ist diese Selbstvergebung. Zu sagen, ich vergebe mir, dass ich das über mich geglaubt habe, weil es nämlich nicht wahr ist. Ja. Weil so kann ich es wirklich loslassen, weil sonst verlagere ich das nur vom einen Gedanken auf den anderen Gedanken.
Ja, und wirst eventuell psychisch krank, weil das sehr, sehr, sehr viel Energie braucht. Was mir dazu einfällt, ist wieder mal diese Geschichte mit der Selbstverantwortung. Das ist ja so ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und als du das jetzt so erzählt hast, dachte ich mir, ich glaube, das ist der Schritt, das nennt sich dann auch Erwachsenwerden. Da fällt mir jetzt wieder Biografiearbeit dazu ein. Und ich mache im Lernmeer seit mittlerweile sind es 18 Jahre und ungefähr seit 15 Jahren mache ich Biografiearbeit mit Menschen und du machst sie für die Stiftung. Und die Biografiearbeit habe ich von Anfang an Seelenschatzsuche genannt, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man sich immer nur in der Vergangenheit aufhält und schaut, was da alles schrecklich war oder auch schön war. Deswegen, es war viel schön, das sind die Glimmerpunkte, um die es dann wieder geht. Und wenn ich weiß, von wegen so und so ist es gelaufen, das und das hat das und das mit mir gemacht. Und dann finde ich aber diesen nächsten Schritt so wahnsinnig wichtig. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, von mir ist es nicht. Das Leben kann nur vorwärts gelebt werden.
Ja, ganz
genau. Und ich finde es so einen wichtigen Aspekt, wenn man sich ein Leben und einen Lebensweg anschaut. Ich kann mich immer darauf ausruhen, dass irgendjemand zu mir, mit mir, wie auch immer, nicht gut war, nicht gut umgegangen ist, ich dadurch Selbstzweifel erworben habe. Nur irgendwann ist es halt die Entscheidung eines erwachsenen Menschen, lasse ich mir dadurch den Rest meines Lebens verkretzen und fühle ich mich die ganze Zeit schlecht, nicht würdig, nicht wertvoll, was auch immer. Oder, und jetzt sind wir beim Hauptthema, schaffe ich es, mir das zu vergeben? Und nochmal, es geht nicht darum, irgendwas zu vergessen, was passiert ist. Je nachdem, es gibt ja auch ganz, ganz grauenvolle Verbrechen. Ja, ich muss ja kein Verbrechen vergessen. Ich muss ja nicht mal verstehen, warum, nehmen wir mal ich möchte jetzt kein Verbrechen nennen, aber was ganz Dramatisches vielleicht, kann sich ja jeder was vorstellen jetzt. Es geht nicht darum, dass man Täter und Täterinnen aus der Verantwortung nimmt. Es geht auch nicht darum, dass man schlimme Taten akzeptiert oder gar billigt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass man was rechtfertigt oder das verleugnet oder es gibt ja vielleicht Menschen, die würden dann sagen von wegen, okay, ich kann das total, ich möchte mich auch wieder versöhnen. Es geht auch nicht um Versöhnung. Vergebung und Versöhnung sind zwei verschiedene Dinge. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wenn ich mein Leben wirklich leben will, wir haben das letzte Mal über Talente gesprochen und über Interessen und über Begabungen. Wenn ich mich entfalten will, komme ich an Vergebung nicht vorbei.
Ja, und warum? Weil ich sonst nicht bei mir bin.
Genau.
Wenn ich glücklich sein will und mein Potenzial, was ich in mir habe oder Dinge voranbringen will, dann brauche ich Energie. Wenn diese Energie aber daran gebunden ist, dass ich andere Menschen scheiße finde für das, was sie mir angetan haben, habe ich selber nicht diese Energie.
Ja.
Also ich weiß es nicht, also liebe Grüße an meinen Ex-Freund, der schon vor 30 Jahren mein Ex-Freund wurde. Und wie viele Jahre hat dieser Mensch meine Energie gebündelt? Mhm. Also wirklich, und also das war wirklich mein größtes Aha, zu erkennen, dass ich so viel Energie dort habe, die ich in meinem Leben hier und jetzt nicht habe. Und ich konnte dadurch das Schöne nicht sehen, was ich im Hier und Jetzt habe, konnte ich teilweise nicht sehen, weil ich so sehr gebunden war an, weil ich, es ist ja auch, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Erfahrungen um? Mhm. Will ich mein Leben lang verbittert bleiben darüber was wahr? Oder möchte ich zu mir kommen? Und was tue ich auf, bitteschön, diese Menschen, die uns irgendwas angetan haben, was für, mit welchem Recht haben die das Geschenk unserer Energie verdient, dass wir so lange an denen anhaften und denen so viel Aufmerksamkeit schenken? Womit haben die das verdient? Warum kann ich nicht zurück in mein Leben finden und mein Leben wirklich leben? Und diese Frage müssen wir uns ja stellen.
Die müssen wir uns stellen. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass es schon auch Situationen gibt, wo man sich aus Verstrickungen einfach nicht alleine lösen kann, weil die Verstrickungen zu stark sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufmerksam auch mit den Menschen in unserer Umgebung, Freunde, Bekannte, wie auch immer, dass wir mit denen aufmerksam sind und schauen, ob die eventuell irgendwo auch verstrickt sind, wo sie Hilfe brauchen.
Ja.
Und da sind wir noch gar nicht beim Punkt Vergebung. Das ist dann der nächste Schritt, weil ich kann ja nur anfangen, mir zu vergeben. Wie du gerade jetzt sagst, mit deinem Ex zum Beispiel. Da war ja dann irgendwann, er hat dich praktisch gebunden und es hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis du dich befreit hast.
Ja.
Und dann geht's ja auch drum, dieses sich zu verzeihen, dass man sich so lange hat fesseln lassen.
Genau, weil dann kam natürlich dieses, wie blöd bist du eigentlich?
Ja, genau.
Was das? Und das sind ja wieder, das ist ja, als ob ich mit einer Peitsche mir selber auf den Rücken schlage.
Ja, tust du ja.
Und Anke, ganz.
Tust du, das sind
ja,
Seelenprügel. Ja. Du gibst dir deine eigenen Seelenprügel.
Ja. Und das ist das Wichtige, dass die Menschen, es ist nicht so, dass wir sagen, oh ja, dann vergib einfach mal, dann ist alles tutti frutti.
Ja, genau.
Nein, wenn wir, also es, für mich führt überhaupt gar kein Weg daran vorbei. Weil wir ja sowieso immer an den Punkt kommen, wo wir mit den Erinnerungen an Dinge, die uns passiert sind, konfrontiert werden. Und an diesen Punkten entscheiden wir jedes Mal, möchte ich da jetzt hinsehen oder möchte ich es wieder wegdrängen und quasi mit Verbitterung reagieren und mit nochmal meine Freundin anrufen und nach 30 Jahren darüber reden, wie scheiße dieser Typ war. Ja. Oder möchte ich endlich hingehen und sagen, nein, diese Kraft brauche ich für was anderes.
Es ist ja nicht nur Verbitterung, es ist ja auch Wut. Und ich glaube aber, dass es ganz, also alle anderen starken Gefühle gehören noch mit dazu. Ich glaube aber zum Beispiel, dass das viele Menschen, also ich kenne schon einige, die haben nicht das geringste Interesse daran zu vergeben, weil in dem Moment habe ich ja auch nichts mehr, worüber dass ich mich beschweren kann. Da gibt es ein wunderbares Buch. Ich habe relativ oft Beratungen. In den Beratungen geht es logischerweise um das Hauptthema Gewalt gegen Kinder und oft Gewalt gegen Kinder auch in Kitas. Und dann ist natürlich immer die Frage von wegen, was können wir tun oder was kann man prinzipiell in so einem Fall machen. Und da ist meine Erfahrung seit 5 Jahren jetzt schon, 99% aller Menschen wollen das erzählen, wollen aber nicht handeln, weil es ist einfach auch wichtig für uns, dass man sich irgendwo mal auskotzen kann. Das ist auch völlig in Ordnung und ich will das ganz klar nicht bewerten. Es ist deren Leben, die dürfen sich da auskotzen und dürfen sagen, wie es ihnen geht, nur bei mir nicht ewig. Weil irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, okay, ich kann hier mein Ohr geben, meine Lebenszeit und alles, was sonst an Ressourcen noch da ist. Jetzt kommt das Große. Aber irgendwann ist es für mich genug. Und dann, mache ich seit Jahren schon, auch im privaten Bereich. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug. Können wir gern verlinken. Kleines Büchlein. Das habe ich immer irgendwie so 10 Stück zu Hause und verschenke die nach Bedarf. Und man kann natürlich auch in dem Moment, wo man sich drauf ausruht oder sich nicht für Vergebung entscheidet, kann man sich auch schön zurücklehnen auf diesem eventuell Selbstmitleidssofa und sich da ganz bequem machen.
Dann bekomme ich ja auch wieder ganz viel Energie.
Eventuell.
Wenn ich in der Opferrolle bleibe, bekomme ich ja entweder Leute, die dann sagen, ja, stimmt, genau, das ist ja ganz furchtbar.
Ganz
da bekomme
genau.
ich dann eben auch wieder ganz viel Energie. Und man ist es vielleicht auch leichter, in dem zu bleiben. Aber man muss halt gucken, ob man das für sein Leben möchte.
Ich kriege also Aufmerksamkeit kriege ich auf jeden Fall immer wieder neue, wobei ich glaube, dass wenn Menschen den Schritt mal gegangen sind und wissen, dass Vergebung möglich ist und auch anbieten, dabei zu begleiten. Also wir beide arbeiten ja mit Menschen, wir begleiten ja auch Menschen auf diesen Wegen. Und in dem Moment, also ist bei mir dann relativ schnell mittlerweile der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt geht es um eine Entscheidung. Gehen wir nach rechts oder gehen wir nach links? Nach rechts gehe ich mit, nach links kann ich leider nicht mitgehen, ist nicht mein Weg. Den werde ich auch nicht begleiten. Und deswegen, jetzt sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, Erwachsenwerden und so weiter. Und du hast es vorhin gesagt, es ist Vergebungsarbeit. Und da ist als allererstes, darf ich auch mal schauen, von wegen, wie nehme ich denn diese Verletzung zum Beispiel wahr? Was hat denn der andere gemacht? Hat er irgendwas gemacht oder hat er irgendwas nicht gemacht? Welchen Schaden hat er mir zugefügt? Und dann kann man schon überlegen, von wegen, warum hat er den Schaden zugefügt? Also auch wieder Empathie mit einem anderen Menschen. Vielleicht konnte der gar nicht anders handeln. Mit der Geschichte, die auch der andere ja hat. Das ist mir immer ganz wichtig. Da gibt es diesen, wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir erzählen ein bisschen was über solche Geschichten. Und da gibt es ja auch diese Geschichte mit diesem Urteilen über das Verhalten von anderen Menschen. Da gibt es diesen Spruch, geh erst mal einen Mond lang in den Mokassins eines anderen. Und nur dann wirst du verstehen können, warum der handelt, wie er handelt. Wir können die Geschichte wieder verlinken. Ich schreibe auf, Mokassin-Geschichte. Da glaube ich, das ist für mich, denke ich, schon ein wichtiger Schritt, jemanden zu vergeben und auch mir selber zu vergeben. Sich selber auch zu verstehen von wegen, warum bist du von diesem Typen nicht schneller gegangen? Also irgendwas war ja da, was dich noch verbunden hat mit ihm, sonst wärst du ja gegangen. Und vielleicht waren das ja alte Verletzungen, die der immer schön wieder bedient hat. Das ist ja, wenn man ähnliche Verletzungen erfährt, die man als Erwachsener, die man als Kind erfahren hat, dann ist es ja immer wieder diese Bestätigung. Das kann ja ganz, ganz gefährlich werden, wenn man zum Beispiel die Erfahrung machen muss und gelernt hat in dem Moment, dass Liebe und Gewalt irgendwas miteinander zu tun haben. Das ist ja eine der toxischsten Verbindungen, die es nur gibt.
Und ich meine, in der Traumapädagogik haben wir ja auch das Thema, das Konzept des guten Grundes, dass ja jeder Mensch einen guten Grund hat für sein Handeln. Dann haben wir das auch in der gewaltfreien Kommunikation und dann haben wir das auch in der Vergebungsarbeit. Also das wiederholt sich ja, ne? Das wiederholt sich ja, dass wir, es fällt auf unsere Festplatte. Also es macht jemand etwas, es sagt jemand etwas. Und derjenige da hat einen guten Grund dafür, dass er das gesagt hat oder gemacht hat. Bei uns fällt es auf eine Festplatte und letztendlich löst es dann ein Gefühl bei uns aus. Aber dieses Gefühl ist ja bei mir, das ist ja nicht bei dem anderen. Der andere nimmt ja nicht einen Ball, wo das Gefühl drin ist, schmeißt es los und wenn der Ball mich trifft, bekomme ich dieses Gefühl.
Ganz genau.
Sondern dieses Gefühl entsteht ja in mir.
Ganz genau.
Und ich bestimme im Grunde genommen, möchte ich dieses Gefühl oder möchte ich das nicht?
Das ist ganz wichtig. Ich muss unterbrechen, weil es so wahnsinnig wichtig ist, sonst vergesse ich es. Ich glaube, wir müssen unbedingt lernen, auch den Kindern schon, du bist nicht dein Gefühl. Ich habe ein Gefühl und ich kann dieses Gefühl managen. Ich kann es zulassen und ich kann es an- und ausschalten. Und das hört sich total krass an, aber es ist so, so wichtig, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die glauben, von wegen, jetzt bin ich traurig, ich fühle Traurigkeit und dann fühle ich das jetzt, bis es weggeht. Nein, ich entscheide, ob die Traurigkeit da ist, ob ich deren Kaffee anbiete oder ob ich sage, du jetzt nicht. Das ist
schön mit dem Kaffee, ein ganz schönes Bild.
Ja. Das Bild ist leider nicht von mir. Ich würde jetzt echt gern sagen, ich bin so gut, aber das ist von Jens Korsen. Das ist ein recht berühmter Therapeut. Der sagt das mit der Depression immer. Der sagt, wenn Sie depressiv, also eine depressive Verstimmung, ich rede nicht von der Krankheit Depression, ich rede von einer depressiven Verstimmung. Das ist ein großer Unterschied. Und Jens Korsen sagt zum Beispiel, okay, nennen Sie die depressive Verstimmung, das ist wie so eine Tante, da können Sie sagen, magst du einen Kaffee, magst du einen Tee, okay, jetzt trink deinen Tee und jetzt geh bitte auch wieder.
Ganz genau.
Das ist ein schönes Bild. Und ich glaube aber, das ist auch wieder dieses Thema, das ist Arbeit. Gefühlsmanagement ist ganz, ganz viel Bewusstseinsarbeit. Das heißt, ich muss hinschauen, das ist oft anstrengend. Wir haben mal von, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast, von Zumba geredet. Also Sport zuschauen macht nicht Kondition und stärkt keine Muskeln. Und das Wissen über Gefühlsmanagement und das Wissen über Vergebungsarbeit wird nicht viel ändern. Es geht darum, wenn ich das machen will, dann muss ich das tun. Und dann wird es echt anstrengend. Nennt sich Psychohygiene. Wir duschen jeden Tag. Aber unsere Gedanken, die duschen wir oft selten. Denen putzen wir auch nicht die Zähne. Die lassen wir einfach so kommen. Wir tun so, als wären wir unsere Gedanken und wir könnten darüber nicht bestimmen. Und wir können das zu 100%. Das sind Entscheidungen, das ist viel Training, aber es geht.
Das geht und das ist lebensverändernd.
Ja.
Und dieser Weg, wenn man jetzt sagt, oh, und dann kommt ja auch sofort so eine Angst davor, dass man sagt, oh Gott, lass mich jetzt damit in Ruhe, irgendwie will ich gar nicht. Und viele Menschen bekommen Angst. Und was ich sage ja gerne, es ist sowieso da. Es ist sowieso da. Du stehst morgens auf, du begegnest deiner Arbeitskollegin, die du doof findest, die triggert was in dir. Es ist ja da. Und jetzt kommt es ja darauf an, wie du damit umgehst. Möchtest du jetzt zu der nächsten Arbeitskollegin ins Büro gehen und sagen, wie doof die eigentlich ist und das potenzieren? Oder schaust du mal oder gehst du vielleicht mal nicht zu der anderen Arbeitskollegin, sondern einmal um Häuserblock und lässt dieses Gefühl einfach mal da sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt 30 Kaffee anbieten oder so, aber dass wir einmal klar kriegen, womit hat denn das Gefühl was zu tun? Mhm. Woher kenne ich dieses Gefühl? Ja. Habe ich dieses Gefühl vielleicht auf meiner Timeline, auf meiner Lebenstimeline hier oder da schon mal erlebt? Womit hat das was zu tun? Und wenn ich dann vielleicht klar kriege, dass ich irgendwie eine Verstrickung mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit der Lehrerin, mit keine Ahnung wem habe und dieses Gefühl heute noch immer wieder in mir ausgelöst wird, dann bin ich immer noch in der Verstrickung. Das heißt, ich habe immer noch diese offene Wunde und da kommt jemand, es ist wie wenn du eine offene Wunde am Finger hast und da kommt jemand und hältst ein Salzfass hin und will jetzt, dass du mit deinem Finger da rein. Wenn du eine offene Wunde am Finger hast, dann wird das wehtun, dann wird das Hölle brennen. Hast du diese Wunde, ist die aber geheilt und ist da eine Vernarbung drüber, dann tut das nicht mehr weh. Und da hinzugucken und zu sagen, wow, und was ist denn da eigentlich noch los? Und da in die aktive Vergebungsarbeit zu gehen. Und wie gesagt, wie das geht, das werden wir an anderer Stelle nochmal intensivieren. Und das ist ein Prozess, das kann schnell gehen, das kann Jahre dauern, das kann ein lebenslanger Prozess sein, der sich aber lohnt. Und irgendwann denkt man dann an so eine Situation zurück und dann tut es nicht mehr weh. Mhm. Und auch diese Kollegin, und das Geile ist ja, das ganze Umfeld verändert sich, ohne dass du irgendetwas machst. Du redest noch nicht mehr mit der Kollegin, aber weil du in dir was geheilt hast, bist du nicht mehr in Resonanz. Und dann verändert sich das Verhalten und das ist so irre. Und da würde ich gleich gerne noch ein Beispiel für sagen.
Genau, und ich würde gerne auf den letzten Podcast verweisen, da haben wir über Resonanz kurz gesprochen und es ist genau diese Geschichte, man wirft praktisch einen Stein ins Wasser und es verändert sich was. Immer dann, wenn sich nur Gedanken in uns verändern, verändert sich automatisch die Umgebung mit. Resonanz, Schmetterlingseffekt ist heute, ist im letzten Podcast. Das wollte ich sagen, was ist mir noch aufgefallen? Und dann möchte ich ganz gerne sagen, wichtig ist, dass auch das ist freiwillig, gell? Also ich kann auch sagen, nein, ich möchte nicht Vergebungsarbeit machen. Nein, ich möchte auch nicht eine Seelenschatzsuche machen. Ich möchte nur gucken, was war in meiner Kindheit. Ich möchte nur meine Verletzungen sehen, in der Hoffnung, die heilen dann schon, wenn ich hinschaue. Wir reden ja hier von Shine On. Ich brauche das Licht, um dahin zu schauen. Aber noch viel mehr brauche ich das Licht, um dann eventuell einen dunklen Waldweg entlang zu gehen. Und den ein bisschen.
Das ist ein schönes Bild,
gell? Weil ich gucke ja gerade in den Wald. Oh Wunder, ich gucke mal wieder in den Wald. Und ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, die Angst davor zu verlieren. Und irgendwann, jetzt bleibe ich mal bei dem Waldbild. Irgendwann kennt man sich in dem Stück Wald, in dem man rumläuft, so gut aus, dass man sich nachts in den Wald traut. Und jetzt kommen wir zu den Urängsten. Menschen haben eigentlich Angst nachts im Wald. Und im Wald ist es halt stockdunkel, wenn nicht gerade ein Glühwürmchen rumfliegt. Und die fliegen, glaube ich, eher auf Wiesen. Und der Wald, der jetzt vor mir ist, ich kann im Stockdunklen in diesen Wald gehen und ich habe nicht, da kommt nicht mal ein Schauern über mich. Ich weiß mittlerweile, wie der Fuchs bellt, der da nachts ist. Das ist immer dasselbe, schätze ich mal. Und würde ich aber in einen Wald müssen, wo ich nicht die Wege kenne, wo ich nicht weiß, welche Wurzel wo liegt, dann hätte ich natürlich Angst nachts im stockdunklen Wald vor den Wölfen, die es da eventuell gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist eine Entscheidung, ob ich mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen, ob ich mit denen umgehen möchte oder ob die mich bestimmen. Und es ist eine Entscheidung, ob ich mich in diese Vergebungsarbeit begeben möchte oder nicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt von wegen, das ist mir eigentlich relativ wurscht, das ist mir nicht ganz wurscht, dass dieser Weg muss nicht stimmig sein für jeden.
Nein, muss sowieso nicht. Also wir reden hier von unseren Erfahrungen, von dem, womit wir in Resonanz gehen. Was wir hier machen, ist wir geben es gerne raus, weil wir glauben, dass da Sachen drunter sind, die vielleicht brauchbar sind für andere. Und da darf jeder mal reinfühlen, ob er sich ein bisschen von diesem Licht mitnehmen möchte oder ob er das einfach bei uns lassen möchte. Alles gut. Alles total gut. Das ist es geht darum, dass ich persönlich und auch du, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Und mein Wunsch ist es, dass mehr Menschen vielleicht auch Wege abkürzen können. Und deswegen, dass man nicht 30 Jahre nach Vergebungsarbeit suchen muss, sondern dass man sagt, ach, guck mal, und die hat die Erfahrungen damit gemacht. Ja. Das möchte ich, damit möchte ich, darüber möchte ich mehr erfahren. Und sich dann auf den Weg zu machen. Und dann, finde ich, fängt es an, Spaß zu machen, die nächsten Probleme in Anführungsstrichen zu sehen. Ja. Ich gehe nicht mehr ängstlich durch die Gegend und denke, oh Gott, was könnte derjenige sagen? Oh Gott, was könnte derjenige denken? Oh Gott, was könnte da kommen oder so? Ich stehe mittlerweile mit offenen Armen da und denke mir so, hallo, Thema, wo bist du? Komm her, ich guck mal dahinter.
Ja, genau. Was mir wichtig ist, ist, dass es Vergebung ist im Prinzip, das ist ein, wie gesagt, du hast Coping-Strategie, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, das ist im Prinzip ein psychischer, ich habe das gesagt, okay. Das ist ein psychischer Prozess, der ist auch recht gut erforscht. Wir können auch ein paar Quellenangaben machen. Da sind ganz, ganz große Namen dabei, großen Büchern von wegen Vergebung als Chance, Stress und Emotion. Es könnten verzeihen, wenn wir uns versöhnen. Also da gibt es ganz viele Bücher und auch wirklich Untersuchungen. Was ganz spannend ist, es gibt dazu sogar Tierexperimente, wie Affen sich zum Beispiel verzeihen und wieder versöhnen. Hochspannend, weil die leben ja auch in Gruppen wie wir.
Jetzt kommen wir von diesem Thema in sowas ganz Ernstes. Ich bin ja immer, oder ich beschäftige mich total gerne mit dem Zweiten Weltkrieg und was halt Menschen dort passiert ist und wie danach das Leben so weiterging, was man so gemacht hat. Und ich habe ja mal von Corrie ten Boom erzählt.
Ja, ja,
das,
ja.
Ne, wo wir ganz, ich glaube, ganz am Anfang, erster, zweiter Podcast.
Ja, ja, ich glaube.
Und Corrie hat ja im KZ schlimme Dinge erlebt. Mhm. Kann man ja auch nachgoogeln, Corrie ten Boom. Und wie sie später ihr Leben gelebt hat und quasi auch gesagt hat, nicht nur quasi, wie sie gesagt hat, naja, ich habe furchtbare Dinge erlebt, aber ich bin nicht das Erlebte. Mhm. So, und das ging ja nur, dass sie wirklich Dingen vergeben hat oder dass sie den Sachen, und ich meine, ich weiß nicht, ob es schlimmere Dinge gibt als das, was die Menschen im KZ erlebt haben. Und dann diese Lebenskraft zu finden, obwohl sie ihre komplette Familie dort verloren hat, zu finden und zu sagen, ich vergebe, aber um Gottes Willen doch nicht den Handlungen, sondern ich sehe, dass hinter diesen ganzen Taten ein Mensch steht und dass ich demjenigen nicht diese Macht über mich weiterhin geben möchte. Meine Traurigkeit bleibt, mein Vermissen meiner Menschen bleibt, aber ich bin nicht mehr in der Verachtung. Das heißt, meine Energie ist nicht mehr dort gebunden. Und das ist ja sowas ganz, ganz Furchtbares.
Also ich finde, Ich finde dieses Beispiel so entsetzlich, dass ich mir ganz schwer tue damit, wenn du so erzählst von wegen, sie vergibt dem Täter, den Tätern. Also mir fällt wirklich nichts Schlimmeres ein. Und das ist fast schon...
Also das ist ihre Geschichte.
Ja, ja. Also, ja.
Sie hat das gesagt.
Das ist toll, dass, also ich bewundere das unglaublich. Also das ist, da bin ich fast ehrfürchtig vor so viel Größe auch, das zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ich glaube nicht.
Aber sie sagt auch, und ich habe das, weil ich lese viele Bücher in der Richtung, ja. Sehr viele, weil ja. Mich interessiert es einfach, warum auch immer. Und der Kontext ist meistens, dass diese Menschen dann im hohen Alter sagen, ich konnte mein Leben nur führen, ja. Weil ich nicht mehr in diesem Groll
ja,
war.
Ja, das verstehe ich.
Solange ja. Ich in diesem, und darum geht es, ja, es geht ja. Nicht darum zu sagen, ach, ist ja nicht so schlimm.
Nee.
Darum geht es nicht. Und ich glaube, das müssen wir klar kriegen, dass ja. Es darum bei Vergebung nicht geht. Ja. Vielleicht ist Vergebung auch irgendwie behaftet mit. Ich habe eine sehr gute Freundin, die sich noch gar nicht vor langer Zeit von ihrem Mann getrennt hat, beziehungsweise er von ihr, eine ganz miese Nummer, richtig miese Nummer mit Fremdgehen und allem, was dazu gehört. Und die Frau ist alleine mit Kind geblieben und natürlich in ein riesen Loch gefallen. Und die hat von Anfang an, hat die sich so intensiv mit Vergebungsarbeit beschäftigt, dass die so schnell da rausgekommen ist, dass ich nur staunend daneben stehe. Die ganz viel traurig ist, die ganz viel arbeitet an sich und guckt, was ist da los. Aber sie hat so schnell den Groll aufgegeben, dass sie auch in der Lage ist, und das ist so, das spielt die nicht vor, die ist völlig fein mit dem, also ne, die ist, also der kann kommen, die können sich auch auf einem neutralen Boden treffen bis zu einem bestimmten Punkt. Die können total vernünftig über das Kind sprechen. Es ist für mich nur bewundernswert, wie sie. Nicht er, sie das hinbekommt. Und das macht sie ja nicht mit ihm, sondern das macht sie mit sich. Und das ist total ehrlich. Und ich finde das ja. Absolut bewundernswert.
Das meine ich mit bewundern. Also ich bewundere das, wenn das so ganz, so diese ganz großen, diese lebensverändernden wahlweise, diese grausamen und völlig, nochmal wichtig, unverzeihliche Taten im Prinzip. Vergebung ja. Ja, aber Verzeihen ist eine andere Nummer.
Nein, es geht aber auch nicht um Verzeihen.
Nee, genau,
Vergebung,
das meine ich.
Nichts mit Verzeihen.
Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir da differenzieren.
Ja.
Und ich muss jetzt sofort daran denken, als du das jetzt erzählt hast, Menschen, die vergeben, können auch auf diesem Niveau, was finden die wieder? Die finden ihren Seelenfrieden wieder. Und mich hat ja. Mal eine Bezirksleitung einer großen Kita-Kette gefragt von wegen, was ich mir am allermeisten wünsche für mich selbst. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, Seelenfrieden, weil wenn ich den habe, dann passiert mir überhaupt nichts. Dann gehe ich einfach durch die Welt und kann leben und kann gestalten und kann entfalten. Wenn das Ziel Seelenfrieden ist, dann ist, glaube ich, ja. Die Vergebungsarbeit eine Arbeit, die sich absolut auszahlt.
Genau. Schön, dass du das sagst, Anke, weil mit welchem Recht hat der Mensch, egal wie schlimm es war, mit welchem Recht überlasse ich dem die Macht, über meinen Seelenfrieden zu entscheiden.
Ja.
Und es geht nicht darum zu sagen, oh, es ist gar nicht so schlimm, was du gemacht hast, sondern sagen, hey, du bist quasi für mich überhaupt nicht mehr existent. Aber dann auch mit alledem, was war. Ich nehme das zu mir zurück.
Ja.
Ich nehme die Traurigkeit zu mir. Ich behandle meine Traurigkeit. Ich gehe mit meiner Traurigkeit
ja,
um.
Genau.
Ich baue mir vielleicht irgendeine Erinnerung, aber ich bleibe bei mir und meinem
ja.
Seelenfrieden
ja.
Und ich bleibe nicht in der Verstrickung mit dieser Person, in der ich die ganze Zeit sage, hätte der oder die das nicht gemacht, würde es mir heute nicht so gehen. Deswegen ist das jetzt so. Und
ja.
Dieser Blödmann, weil merkst du, man spürt ja die Energie bis hierhin, weil die ist ja gar nicht bei mir. Wenn ich aber sagen kann, hey, pass mal auf, leb du dein Leben, mach, was du willst, lass mich in Ruhe. Lass mich in
ja,
Ruhe.
Genau.
Und ich kümmere mich jetzt um meine Wunden und lecke die.
Gerade wollte ich sagen, während du gesprochen hast, ist mir der Begriff Narbenpflege eingefallen, wo ich mir auch gedacht habe, so zupf dich aus meinem Leben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und jetzt pflege ich meine Narben und kaufe mir da schöne Creme. Und dann creme ich die immer ein, dass die mal ganz weich wird und vielleicht auch wieder heller wird. Und dann wird die mich immer dran erinnern, welche Kraft ich hatte.
Ja.
Und das ist für mich wieder so ein Thema, das macht auch wieder resilient, wenn ich weiß, okay, ich habe das verziehen, ich habe das vergeben, ich habe mich vielleicht sogar versöhnt. Manchmal kann man sich ja auch versöhnen nach einer Vergebung. Die Affen, du weißt, ich habe einen scheinenden Moment. Letztendlich gibt
es. Ist es soweit?
Ist es, ja, vom Gefühl her, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das ist wirklich ein scheinender Moment für mich jetzt. In dem Moment, wo ich vergebe, mache ich ja das Licht an. Mein eigenes.
Ja, genau.
Ja, also weiß ich, wenn da irgend so eine Funzel auf mich scheint und die hat nicht wirklich Licht, dann kann ich sagen, weißt was, mach dein Streichholz aus, ich hab's Feuer.
Mhm. Und was gibt das für eine Kraft?
Ja, Feuer.
Ja.
Lagerfeuer.
Und nicht, indem ich sage, oh, das, was du alles gemacht hast, ist alles gar nicht mehr so schlimm. Damit gebe ich ihm ja mein Licht. Ja. Und dann bleibt es ja bei demjenigen. Ich sage dem, weißt du was, ja, egal, was du gemacht hast und so. Nee, auf gar keinen Fall. Also wirklich da ab, wirklich hingucken, was war da? Betrauern, wütend sein, keine Ahnung, total, aber dann bitte umdrehen, nicht mehr weiter ins Dunkle gucken, umdrehen und sagen, du bleibst jetzt da mit all dem, was war und ich gucke nach vorne, weil ich bleibe nicht mehr mit dir in der Verstrickung. Und das, was immer noch an Gefühl kommt, ja, aber derjenige, gucke ich, was ist da ein Mangel bei mir? Welcher Mangel, weil ich spüre es ja. Was ist da für ein Mangel bei mir? Und wie kann ich diesen Mangel, woher kommt der? Dann haben wir wieder diese 6 Schritte der Vergebung, wo ich, also da geht es ja darum, dass es geht nur um mich. Ne, erstmal bin ich irritiert darüber, über diese Gedanken, die ich habe, aber es geht nur um mich. Und dann fühle ich fühle und ich darf fühlen, was ich fühle. Und dann aber erkennen, dass dieses Gefühl eine Erinnerung an etwas ist.
Ja.
Das ist nicht real im Jetzt, hier und jetzt. Derjenige tut mir das ja gerade nicht an.
Ja.
Ich fühle das, aber das ist ja gerade nicht real.
Ja. Naja, ein Gefühl,
und dann erkenne,
ein Gefühl,
ja, ist, das Gefühl ist real.
Das Gefühl ist real. Aber jetzt sind wir
aber
bei dem
die
Punkt.
Sache.
Die Sache ist nicht real, aber das Gefühl ist real. Und jetzt geht es aber darum, ich kann mit diesem Gefühl ja umgehen. Das ist psychologisch absolut, das ist Standard. Das Ding heißt Verhaltenstherapie. Also Verhaltensbeeinflussung, eventuell Therapie. Das ist mir noch ganz wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich will es noch mal sagen. Man muss diese Wege nicht alleine gehen. Da kann man sich wie einen Fremdenführer holen, der einfach mit einem dann dieses Gebirge erklettert oder irgendwie durch den Wald läuft oder was auch immer. Man kann das alleine machen, man muss es aber nicht alleine machen. Und ich habe jetzt gerade die Idee, eigentlich könnten wir da ein Workbook oder sowas, könnten wir doch entwickeln.
Und das machen wir auf jeden Fall.
Also ja, ich glaube auch.
Ein Workbook mit diesem Thema.
Doch, das finde ich ein ganz wichtiges Thema jetzt. Es ist so lebensverändernd. Und es ist einfach, es hat, um beim Bild zu bleiben, es hat so eine unglaublich transformierende Kraft, und zwar wirklich eine Leuchtkraft. Ein Leben kriegt, es wird wieder hell, wenn man sich aus diesem Morast, es ist wirklich oft Morast, so einen Schuld-, Scham-, Wahnsinnsmorast. Und nochmal, man kann sich darin auch einrichten, gell? Aber das habe ich schon gesagt. Ich fange an, mich zu wiederholen. Das ist ein Zeichen.
Ich würde jetzt gerne, ich habe das Zeichen verstanden.
Ja.
Ne, aber dieses, wie gesagt, also ne, diese Gefühle, die in uns auftauchen, um jetzt nur einmal diese Schritte auch voll zu machen. Und dann, es gibt, also wir wissen, da gibt es ein Erlebnis, was diese Gefühle in mir auslöst. Und dann überlege ich, was sagt das Erlebnis über mich aus, also in meinen Augen über mich aus. Und was ist die Interpretation dessen? Weil wir sind ja als Kind, so ein Kind Wortfindungsstörungen. Ein Kind,
das liegt an den Wechseljahren, da hat man Wortfindungsstörungen. Das ist normal.
Machen wir auch einen Podcast drüber.
Unbedingt.
Pass auf. Ein Kind interpretiert sich selbst ja als Auslöser aller Ereignisse.
Ganz genau, ganz genau.
Und schließt dann auf Fehler und Schuld bei sich
so
selbst.
So ist es, ja.
Und da sind wir ja wieder bei dem ganzen Ding, wie gehen wir mit Kindern um? Also wir können drehen und wenden, ja. Anke, wir kommen aus der Nummer nicht raus.
Nee, ich möchte auch dazu ganz kurz, ich habe gestern Abend, habe ich mir ein paar einfach Studien noch angeguckt, da war es schon relativ spät und ich wollte mal wieder so ein paar Prozentzahlen wissen und dann war ich ganz erschrocken, dass circa 60% aller Interaktionsqualitäten in den Kitas sind gut und sehr gut. Wunderbar. Da kann ich mich jetzt total drüber freuen und ich kann mir die 60% anschauen. Und ich würde ganz gern den Schritt weitergehen und mir die 40% anschauen, die nicht so optimal sind. Und da ist mir das Bild eingefallen mit, ich bringe mein Auto in die Werkstatt. Vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, ich mag ihn trotzdem. Mhm. Und zum Reifen wechseln. Mhm. Und jetzt ziehen die 60% aller Schrauben gut an und 40% nicht. Mehr brauche ich jetzt da gar nicht sagen. Ich hätte gern 100% Festziehen meiner Schrauben. Und ich hatte sowas wirklich mal. Also es ist mir wirklich mal passiert, aber das jetzt machen wir einen anderen Podcast dazu. Jetzt habe ich uns völlig aus dem Thema geholt. Aber ich führe uns auch wieder ins Thema zurück.
Du, ich habe meinen Faden in der Hand.
Wunderbar, dann nimm ihn.
In der Hand.
Nimm ihn. Hier geht es gerade, es fängt gerade an zu regnen. Oh, wenn es jetzt Gewitter kommt, dann muss ich aufhören, weil dann hat mein großer Hund, der hat ihm ganz furchtbar Angst vor Gewitter.
Okay, dann, wir sind ja auch gleich soweit.
Ja.
Und weil eben unsere Überzeugungen über uns selbst ja so früh entstehen, haben die ja auch wirklich sehr viel Zeit, sich total fest in uns einzumeißeln. Aber es ist gut zu wissen, dass es immer meine Überzeugung ist, die die Vergangenheit festhält.
Ja, das kannst du aber als Erwachsener,
ja,
das können Kinder nicht. Also nur da.
Nein, das sage ich ja nicht. Ich sage aber, dass das da entsteht. Und wenn es dann die nächsten 30 Jahre kultiviert wird, ist es wichtig, mit 40 zu wissen, dass es meine Überzeugungen sind, die meine Vergangenheit festhalten. Nicht der Typ, der irgendwas gemacht hat.
Und nicht erst mit 40. Das hat vielleicht bei dir und bei mir sehr lange gedauert, aber das kann man auch schon früher erfahren.
Auf jeden Fall.
Sowas müsste wieder in die Schulen. Da bin ich wieder. Wir bräuchten dringend solche Coping-Strategien, solche Tools einfach so. Gibt es das in irgendeinem Fach? Wenn, dann ist es ja Ethik, Religion eventuell. Ich glaube aber fast nicht.
Na, wir haben ja ein paar demokratische Schulen. Also viel, ich weiß nicht, wie die sind. Ich kenne die nicht.
Ja.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das gut da läuft, dass da solche Sachen wichtiger sind als Mathe oder Englisch, weil es ja letztendlich das ist, was den Menschen am Ende ausmacht. Und wir brauchen das nicht nur in Schulen, wir brauchen das in Krippen, wir brauchen das in Kitas, wir brauchen das überall.
Das brauchen wir bei den Erwachsenen
Menschen,
dann, genau, in den Teamgeschichten bräuchten wir es. Ich hätte es aber gern wieder in jeder Schule, da kennst du mich ja, ich will ja, dass alle Kinder unbedingt die Möglichkeit haben, eben schon von früh an eben solche Vergebensthemen zumindest mal sich mit sowas zu beschäftigen, das wäre ganz wichtig.
Ja, dass es zumindest gar nicht erst bei den Kindern entsteht, dass diese ganzen Sachen und dass sie damit umgehen können. Da sind wir wieder bei den 40% festgezogene Schrauben. Wir würden uns niemals auf die Autobahn begeben mit 40% zugezogener Schrauben.
60%
oder 60.
60 ist
niemals.
Läuft gut. Nein, natürlich nicht.
Ja, wir haben jetzt Ferienzeit. Die Ferien beginnen und die Leute, die jetzt in den Süden oder Norden fahren und auf die Autobahn fahren, wer würde mit 60%, stell dir vor, du nimmst dein Auto aus der Werkstatt, ich hab's fertig, aber der Kollege hatte schon Urlaub, es sind leider nur 60% festgezogen, gute Reise. Kein Mensch würde auf die Autobahn gehen.
Oh. Natürlich nicht. Ich liebe dieses Beispiel. Es hinkt ein bisschen, aber das darf hinken. Ich finde es richtig gut. Ach Gott, Claudia.
Genau. Die Vergebung. Die Vergebung als Schlüssel wirklich zu sich selber zu finden. Ja. Nämlich die Kraft in seine Lebensenergie, sich die Lebensenergie zurückzuholen. Ja. Ich finde, das ist die allerbeste Währung, die es überhaupt auf dieser Welt gibt.
Das glaube ich auch.
Genau, und weil ich bin verantwortlich und ich habe vor allen Dingen die Macht, mir diese wieder zurückzuholen. Und ich, also mich macht, mich kräftigt das. Und das ist mein scheinender Moment heute, dass ich die Selbstermächtigung mir zurückgebe darüber, wie ich mein Leben gestalten will. Und wie gesagt, Anke, ich habe so viele Baustellen noch vor mir, aber ich freue mich darauf. Ich habe schon einige geschafft. Ich fühle mich sehr viel besser als noch vor einigen Jahren. Ich habe noch viel vor mir, aber diese Gewissheit, die Möglichkeiten zu haben, macht mich sicher.
Ja, und wir haben alle Baustellen vor uns. Also wir sind nicht fertig. Und das ist ja nichts anderes als, das ist halt Leben, dass man halt ein Stückchen nach dem anderen, einen Weg nach dem anderen geht. Und jeder Weg wird Steine haben und jeder Weg wird irgendwelche Abkürzungen haben. Und die Abkürzungen führen oft nicht wirklich zu den schönsten Wiesen, womit ich wieder bei der Wald- und Wiesen, beim Wald- und Wiesenbild wäre. Ich überlege jetzt gerade, was mein scheinender Moment heute ist. Ich glaube, mein scheinender Moment ist der, dass es sich absolut rentiert, in sich aufzuräumen, weil das ist wie so ein Küchenschrank. Wenn du den mal wieder gescheit eingeräumt hast und geputzt hast, dann erstrahlt er. Und so, glaube ich, kann auch unsere Seele ganz gut erstrahlen, wenn wir uns um unseren Seelenfrieden kümmern. Und das können nur wir selber. Man kann sich begleiten lassen. Das hole ich mir jetzt raus. Wir beide sind eben gläubige Menschen und es geht auch ohne Gott. Aber mit Gott geht's leichter, viel leichter. Das ist mein scheinender Moment.
Und ich finde noch zum Abschluss, mir kommt gerade noch in den Kopf für alle die, die vielleicht auch gerade irgendwie eine Trennung oder so hatten oder irgendwas. Die süßeste Rache ist doch glücklich zu sein. Wir wollen gar nicht über Rache sprechen, aber nur mal so im Hinterkopf behalten. Nicht in der Trauer, sondern die süßeste Rache ist glücklich zu sein. Anke, shine on.
Shine on, liebe Claudia. Shine on, you and me tonight, way across the universe.